Der Medienanwalt. Ein Rechtspodcast von David Gessner mit spannenden Fragen und interessanten Gästen. Ihr interessiert euch für die Themen rund um die Bereiche Medien, Marken, Urheber oder Wettbewerbsrecht? Dann schaltet ein und werdet selbst echte Experten. Und jetzt geht's auch schon los mit einer neuen Folge von Der Medienanwalt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer meines Podcasts, der Medienanwalt, den Podcast für die Themen Medien, Urheber, Marken, Wettbewerbsrecht und Sportrecht. Heute sind wir bei Folge 15 und ich möchte gern mit meinem wissenschaftlichen Kanzleimitarbeiter Felix Schimmel zusammen einen aktuellen Kanzleierfolg besprechen, der medienrechtlich interessant ist und sowohl materiellrechtlich als auch prozessual interessante Fragen aufwirft, die wir gerne heute mit euch teilen möchten. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
Ja, hi David. Ja, der Fall ist ja wirklich jetzt ein Abschluss von einem wirklich sehr langen Verfahren vom Landgericht Berlin. Und wir wollen jetzt da mal ein bisschen drüber sprechen, auch ein bisschen einordnen und auch über ein paar andere Fälle reden.
Genau, du warst ja von Anfang an mit involviert hier, damals als studentischer Mitarbeiter und mittlerweile jetzt erstes Examen geschrieben. Erstmal Glückwunsch zum Schreiben der Prüfung, die sicherlich gut ausgegangen sein werden. Und Felix hat auch den Medienrechtsschwerpunkt an der Universität gemacht und absolviert und dort bei dem renommierten Rechtsanwaltskollegen und Professor Dr. Scherz seinen Schwerpunkt gemacht und deshalb natürlich auch sehr viel mitnehmen können und viele interessante Fälle schon mitbekommen. Und hier in unserer Kanzlei bekommt er eben auch sehr viel mit und gestaltet eben hier eben auch den Podcast aktiv mit. Und dieser Fall, der hat unsere Kanzlei ein paar Jahre begleitet. Es hat relativ lange gedauert, bis eine mündliche Verhandlung anberaumt wurde vor der Pressekammer des Landgerichts Berlin. Und wir fangen mal an, worum es eigentlich ging. Wir haben es hier bei unserem Mandanten mit einem Produzenten aus dem Hip-Hop-Bereich zu tun, der auch selber Rapper ist, Produzent ist und einen erfolgreichen Hip-Hop-Podcast hat. Und der beklagte Autor war seinerzeit ebenfalls ein sehr erfolgreicher jüdischer Rapper. Und der hat 2019 ein Buch über Antisemitismus im Deutschrap geschrieben und dort eben über diverse Personen auch berichtet und seine Erfahrungen dort mitgeteilt und unter anderem eben auch unserem Mandanten eben entsprechende Passagen gewidmet, die nicht sauber waren, die eben sehr ehrverletzend waren, wozu wir gleich kommen. Und er beschuldigte unseren Mandanten, unser Mandant ist iranische Abstammung, muss man auch sagen, in mehreren Passagen massiv und zu Unrecht antisemitischer Verhaltensweisen. Und deshalb mussten wir für unseren Mandanten dagegen vorgehen. Wir sind dann letztlich gegen den Verlag vorgegangen, gegen den Europa-Verlag, ein renommierter Verlag, und gegen den Autor selber. Zum Hintergrund des Buches bzw. zu dem Vorfall, der dort eben thematisiert wird, der soll sich 2010 abgespielt haben bei einer Veranstaltung Rap am Mittwoch. Sagt dir das was, Felix, noch? Du bist ja doch ein bisschen jünger als ich, also ich kenne das natürlich noch sehr gut.
Ja, Rap am Mittwoch ist ja eine deutsche Hip-Hop-Veranstaltung, gibt es schon was länger, wie du sagst, heute nicht mehr, aber sind ja auch einige bekannte Künstler raus hervorgegangen. Ich glaube, Capital Bra ist da zu nennen. Wurde auch immer viel auf YouTube publiziert, die ganzen Veranstaltungen, und war da doch auch immer mal ein Begriff.
Genau, ne? Und der beklagte Autor war dort eben Veranstalter und da soll es eben zu antisemitischen Vorfällen gekommen sein. Unser Mandant soll mit seiner Entourage dort damals an der Kasse gewesen sein und soll die Kassiererin gesehen haben. Die hatten Davidstern getragen und in diesem Moment sei die Stimmung gekippt und man sei eben sehr aggressiv aufgetreten gegenüber der Kassiererin und später dann auch gegenüber den Türstehern. Und im Nachgang am nächsten Tag soll es eben aus dem Umfeld unseres Mandanten Hassbotschaften auf Facebook gegeben haben, die eben auch antisemitische Aussagen beinhalteten. Unter anderem sei von einer Jugendveranstaltung gesprochen worden. Also wirklich massive Vorwürfe in Richtung unseres Mandanten, der eben auch in der Öffentlichkeit stand und steht und sehr dadurch stigmatisiert war und natürlich sich dann auch folgerichtig dagegen konsequent mit Unterlassungsansprüchen gewehrt hat. Der Verlag und der Autor haben es jedoch nicht eingesehen, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Wir haben also abgemahnt, ich glaube es war 2022, haben Unterlassungsansprüche geltend gemacht, ne, dass quasi in der Zukunft diese Äußerungen nicht wiederholt werden, was natürlich auch impliziert, dass dieses Buch so nicht mehr in dieser Form gedruckt werden darf mit diesen Inhalten, solange die dort drin sind. Der Verlag hat sich nicht geregt, der Autor hat sich nicht geregt, sodass wir letztlich Unterlassungsklage einreichen mussten. Das hat also sehr lange gedauert, bis die mündliche Verhandlung anberaumt war. Dann gab es einen ersten Termin und irgendwann nach der gescheiterten Güteverhandlung eben eine Beweisaufnahme. Es wurden Zeuginnen gehört, ne? Nur nicht die maßgebliche Zeugin, auf die es vielleicht angekommen wäre. Das war nämlich die Kassiererin selber. Dazu komme ich gleich, sondern Zeuginnen aus dem Lager des beklagten Autors, die dort vor Ort waren, nämlich die Mutter und die Schwester. Die waren aber eben nicht besonders ergiebig und nicht wirklich hilfreich und die Aussagen in sich nicht schlüssig, sodass das Gericht eben ganz klar gesagt hat, ist hier überhaupt nichts bewiesen, was dort eben passiert sein soll. Die waren ja sowieso nicht vor Ort und auch der beklagte Autor war nicht vor Ort. Das heißt, er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt bei seinen Schilderungen im Buch und dabei ist es auch nicht geblieben. Er ist auch im Internet sehr aktiv gewesen und hat diese Story immer wieder gestreut, wohlgemerkt viele Jahre nach diesem angeblichen Vorfall, was unser Mandant, der auch viele Jahre mit ihm noch zu tun hatte, überhaupt nicht verstehen konnte. Aber als er das Buch 2019 veröffentlichte, kam eben diese Story und es gab eben nur Zeugen oder Zeuginnen vom Hörensagen, ne? Also keine wirklichen Zeugen, die irgendwas direkt bezeugen können, sondern denen wurde es angeblich zugetragen von der betroffenen jüdischen Kassiererin, die den Davidstern getragen haben soll. Und deshalb war die Beweislage natürlich dünn. Und was noch hinzukam, war, dass es eben ein öffentliches Video gab von der Kassiererin, die dort dementiert hat, dass unser Mandant sich ihr gegenüber aufgrund eines Davidsterns aggressiv verhalten habe. Sie hat da ganz detailliert, dezidiert erzählt, wie die Situation damals war und konnte das Ganze überhaupt nicht bestätigen. Und damit war natürlich der beklagte Autor gewissermaßen enttarnt und bloßgestellt. Er hat quasi nicht die Wahrheit gesagt, das war damit klar und auch die Zeugenaussagen der Mutter und der Schwester konnten eben nichts daran ändern und das Gericht konnte nicht überzeugt werden. Und damit haben wir am Ende den Prozess gewonnen. Wir haben die Unterlassungsansprüche komplett durchsetzen können und auch Gebührenerstattungsansprüche, das heißt die Anwaltskosten und die Verfahrenskosten mussten von dem Verlag und von dem Autor komplett bezahlt werden. Aber kommen wir doch mal zu einer interessanten Konstellation oder was ist eigentlich wichtig bei so einem Unterlassungsprozess? Was hast du dazu gelernt im Studium, Felix? Wie ist es denn bei, was muss man bei Unterlassungsansprüchen erfüllt haben, ne? Und wer hat dort die Beweislast für die Wahrheit der Äußerung?
Ja, für einen Unterlassungsanspruch brauchen wir immer erstmal eine Rechtsgutverletzung, also das, was unterlassen werden soll. Hier bei uns im Fall ist es relativ klar, hier diese unwahre Tatsachenbehauptung. Keiner muss sich unwahre Äußerungen über einen gefallen lassen. Dafür gibt es einfach keinen Schutzraum. Und zum anderen brauchen wir die Wiederholungsgefahr. Also es muss auch wirklich die Gefahr bestehen, dass diese Äußerung oder diese Rechtsgutverletzung nochmal passiert. Da hat sich in der Rechtsprechung der Grundsatz entwickelt, dass grundsätzlich die Erstbegehung diese Wiederholungsgefahr indiziert. Man kann diese Wiederholungsgefahr aus dem Weg räumen, indem man freiwillig eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgibt. Das ist jetzt bei uns im Fall hier nicht passiert. Deshalb sind wir dann auch vor Gericht gelandet und hier stellt sich ja dann auch genau die Frage, wie du angesprochen hast, wer muss denn jetzt die Beweislast tragen? Und grundsätzlich hat immer der Anspruchsteller eines Unterlassungsanspruchs im Rechtsstreit die Unrichtigkeit der ehrverletzenden Äußerung oder der unwahren Tatsachenbehauptung zu beweisen. Also derjenige, der etwas vor Gericht möchte, der muss das, was er möchte, auch belegen. Ist es aber im Äußerungsrecht anerkannt, dass bei ehrenrührigen Behauptungen, also das sind gerade diese unwahren Behauptungen, also wenn jemand etwas Unwahres über einen behauptet, dann betrifft das den anderen in der Ehre. Und da gibt es sozusagen eine erweiterte Darlegungslast. Und diese erweiterte Darlegungslast wird zu einer echten Umkehr der Glaubhaftmachung, der Beweislast. Das heißt, hier muss jetzt die andere Partei beweisen.
Ja, genau. Also es gibt da Unterschiede, wenn man im einstweiligen Verfügungsverfahren ist, dann ist es die Glaubhaftmachungslast. Da spricht man von Glaubhaftmachung, etwa durch eidesstattliche Versicherung. Und im Klageverfahren spricht man immer von Beweis, nicht mehr von Glaubhaftmachung, von Beweis ist dann zum Beispiel der Zeuge oder ein Dokument und so weiter. Und hier gibt es wirklich eine Umkehr der Beweislast bei erheblichen, ehrenrührigen Tatsachenbehauptungen und das entlastet natürlich den von einer Äußerung Betroffenen massiv und hier war der beklagte Autor nicht in der Lage und auch der Verlag nicht in der Lage, die Wahrheit der Tatsachenbehauptungen vernünftig zu beweisen. Die Zeugen haben eben in nichts getaugt. Man hätte, wenn man auf dem Standpunkt ist, die Kassiererin müsste es ja besser wissen, die Kassiererin als Zeugin benennen. Das hat man eben aber aus unserer Sicht aus gutem Grund nicht getan, weil die hat ja auch in dem Video schon dementiert, dass es so gelaufen ist. Also am Ende war es sowohl vom Verlag als auch vom Autor verantwortungslos, muss man sagen. Also vom Autor selber, der wollte sein Buch möglichst gut verkaufen und möglichst eben dort auch Stories drin haben, die Interesse erwecken und das eben zulasten unseres Mandanten. Das ist unser Fazit, muss man ehrlich sagen. Sonst macht man von Hörensagen sowas auch nicht. Da ist man sich eben auch seiner Verantwortung bewusst, muss man sagen. Und auch von dem Verlag hätte man eben auch mehr erwarten müssen. Der Verlag, der hätte das Ganze vernünftig prüfen müssen. Das heißt, da liegt einer umfassenden Prüfpflicht. Da kann ich einfach Inhalte ungeprüft übernehmen. Und das hat das Gericht dem Verlag auch vorgeworfen, dem Europa-Verlag, und hat gesagt, der Verlag hat leichtfertig gehandelt, und Leichtfertigkeit ist noch deutlich mehr als Fahrlässigkeit. Das heißt, es ist schon erhebliches Verschulden, muss man sagen. Da gibt es strenge Qualitätsmaßstäbe auch, die der Verlag hat. Die hat er hier nicht erfüllt. Deshalb haben die Unterlassungsansprüche sich auch gegen den Verlag gerichtet, nicht nur gegen den Autor. Und die Entscheidung rehabilitiert unseren Mandanten in einer bestimmten Art und Weise zumindest, denn in den letzten Jahren war er doch deutlich stigmatisiert durch diese im Raum stehenden Vorwürfe. Und jetzt hat er ein Unterlassungsurteil, was mittlerweile auch rechtskräftig ist, muss man sagen, denn sowohl der Verlag als auch der Autor haben sich nicht gegen die erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts Berlin gewendet. Und damit ist die Entscheidung rechtskräftig. Die Äußerungen dürfen so nicht mehr erfolgen, nicht mehr gedruckt werden. Entsprechend, das Buch darf so in dieser Form nicht mehr veröffentlicht werden. Und deshalb ist das eine sehr wichtige Entscheidung für das Persönlichkeitsrecht, gerade eben auch bei Antisemitismusvorwürfen, die, da hast du gleich noch ein paar Zahlen, Felix, die wirklich sehr stigmatisierend sind. Natürlich ist Antisemitismus ein sehr sensibles Thema, auch in diesen Zeiten völlig klar, aber es darf eben nicht entsprechend instrumentalisiert werden. Erzähl doch mal kurz zu den Zahlen und warum das eigentlich so wichtig ist, dass man da sich dann auch gegen wehrt.
Ja, richtig. Wie du dargestellt hast, der Fall hier zeigt einige Aspekte, die es jetzt auch nochmal wert ist, im Einzelnen gesondert zu besprechen. Und da ist zum einen das Oberthema der Instrumentalisierung, was wir gefühlt immer mehr erleben und wo man auch vielleicht zu warnen hat. Das Thema Antisemitismus ist leider aktueller denn je und steht ja auch immer stärker jetzt im öffentlichen Fokus. Was früher irgendwie gefühlt nur am Rand sichtbar war, wird irgendwie heute viel offener zutage getragen. Jetzt gab es vor kurzem, vor letzter Woche, die Veröffentlichung der Statistiken vom Bundesministerium des Inneren über aktuelle Straftaten in Bezug auf Religion und insbesondere auch Antisemitismus. Und da kann man mal die Zahlen einmal vorlesen. Wir haben über 5000 registrierte Straftaten im Jahr 2023 in Bezug auf Antisemitismus. Wir haben im Jahr 2024 mehr als 6000 registrierte Straftaten. Das ist ein Anstieg von mehr als 20% innerhalb eines Jahres. Und Zahlen belegen damit auch, dass Antisemitismus kein Randphänomen ist mehr, sondern wirklich ein strukturelles Problem, was auch wächst leider. Und wie wir hier im aktuellen Fall sehen von uns jetzt, das ist ja auch wieder ein Vorwurf des Antisemitismus, der sich hier gezielt zu eigen gemacht wird, um sich moralisch aufzuwerten, um anderen zu schaden. Und dieses Ausnutzen dieser Vorwürfe, das ist wirklich schwerwiegend, diese Instrumentalisierung, da muss man wirklich aufpassen, denn wer jetzt ohne tragfähige Belange solche Vorwürfe erhebt, der schadet tatsächlich auch diesem Kampf gegen den Judenhass, der Glaubwürdigkeit realer Opfer. Wir wollen ja auch gleich nochmal über diese Glaubwürdigkeit sprechen. Fall Gil Oferim ist da ein ganz aktuelles Beispiel. Das hatten wir ja auch juristisch etwas begleitet mit einem YouTube-Beitrag und auch auf Instagram da viel zu berichtet und das Ganze immer rechtlich sortiert.
Wie sind es eigentlich ausgegangen?
Der Fall Oferim war ja wie folgt, dass Oferim ein Hotel einschätzt, wollte, dort nicht nach seinem Willen zumindest bedient wurde und einchecken durfte, und er hatte sich dann vor das Hotel gesetzt und ein Kurzvideo aufgenommen, und in diesem Kurzvideo berichtet er, dass er gerade ihm nicht weitergeholfen wurde im Hotel, weil er einen Davidstern offen trug. Und dann war die Frage so ein bisschen, das war auch da, wo wir gleich noch ein bisschen drauf ausgehen, dieses Aussage gegen Aussage, man wusste nicht ganz genau, was ist jetzt passiert. Die Überwachungskameras waren damals nicht so eindeutig, der Hotelmanager hatte das damals alles bestritten, die Äußerung von Gästen und Mitarbeitern war zumindest, in der Berichterstattung war man sich nicht ganz so sicher, ob das alles so eindeutig war. Und dann kam es zum Prozess, und am 6. Verhandlungstag kam es dann zu einem überraschenden Wendepunkt. Denn Gil Oferim gestand dann, dass die Vorwürfe gar nicht zutrafen.
Vorher gab es ja irgendwie auch noch ein Verfahren gegen den Hotelmitarbeiter, oder? Wie lief das denn ab?
Verfahren gegen Hotelmitarbeiter wurde dann relativ schnell eingestellt, weil man hier gerade nicht richtig ihm einen Vorwurf machen konnte. Und dann wurde aber umgekehrt ein Verfahren gegen Oferim wegen falscher Verdächtigung begonnen. Und da wurde dann am 6. Verhandlungstag gab es dann diesen Wendepunkt, wo Oferim sich äußerte und sagte, dass die Vorwürfe zutreffen, dass er sich das alles nur ausgedacht hat. Und das Verfahren wurde dann daraufhin gegen Geldauflage eingestellt. Neben dem Aspekt der Instrumentalisierung, den wir aus diesem Fall auch nochmal gesondert rausholen wollten, wollen wir jetzt auch nochmal über diesen Aspekt, der oft vor Gericht auftritt, auch oft im Strafverfahren auftritt, wenn Aussage gegen Aussage ist. Wie man damit umgeht, wie das vor Gericht geklärt wird, das ist für viele immer eine Frage, ob das Gericht dann einfach nach freiem Willen entscheidet, ob, wenn Aussage gegen Aussage, dann das alles so bestehen bleibt und keinem geholfen wird. Und ja, was bedeutet denn erstmal Aussage gegen Aussage im Zivilprozess? Das ist ja vielleicht erstmal die wichtigste Frage zu Anfang.
Also im Zivilprozess bedeutet Aussage gegen Aussage, dass zum Beispiel eine Partei was behauptet, eine Version, und andere Partei bestreitet das Ganze. Ja, so, das heißt, da haben wir einen streitigen Sachverhalt, der ist nicht unstreitig gestellt und da muss man Beweis darüber erheben. Ja, das heißt, Parteivernehmung, der stimmt die Gegenseite meistens nicht zu, dann gibt es höchstens eine Anhörung. Das heißt, ich brauche irgendein anderes Beweismittel möglichst, zum Beispiel einen Zeugen. Ja, und ich habe einen Zeugen, der bestätigt meine Version und die Gegenseite hat auch einen Zeugen, die die Version bestreitet entsprechend. Ja, so, das heißt, wenn man zum Beispiel zwei Zeugen hat, dann hätte man zwei gegenläufige Aussagen. Oder wenn man nur zwei Parteien hat und keine Zeugen, dann hätte man auch eine Situation, die streitig bleibt. Dann werden die beiden Parteien angehört im Zivilprozess, wenn es keine Parteivernehmung geben sollte, sondern eine bloße Anhörung in der mündlichen Verhandlung. Und dann ist das Gericht das Würdigen, die Aussagen der Parteien entsprechend. Ne? Also ganz oft hat man in Konstellationen auch einen Zeugen. Oder im einstweiligen Verfügungsverfahren hat man zwei gegenläufige eidesstattliche Versicherungen. Das heißt, der Antragsteller, die Antragstellerin versichert einen Sachverhalt eidesstattlich und die Gegenseite, zum Beispiel der Äußernde, der in Anspruch genommen wurde durch den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, der versichert eidesstattlich das Gegenteil. Ja, dann haben wir eben eine sogenannte Non-Liquid-Situation. Das ist eine Patt-Situation. Das Gericht muss dann eben schauen, wie umfassend sind denn die eidesstattlichen Versicherungen. Kann ich aus der einen mehr entnehmen? Ist die Detailtiefe einfach mehr da, sodass ich dem eben mehr glaube? Ne? Aber im Grundsatz hat das Gericht eben ganz oft, insbesondere im einstweiligen Verfügungsverfahren, dass man sehr oft ein Unterlassungsverfahren hat, weil es eben einfach auch schneller geht und zu einer schnelleren Entscheidung führt über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Äußerungen. Eben so eine Situation, dass man gegenläufige eidesstattliche Versicherungen hat und derjenige, der die Wahrheit der Äußerungen eben darlegen und glaubhaft machen muss, dann vielleicht damit nicht durchkommt. Ja, weil eben nicht drei eidesstattliche, die das Gleiche bestätigen, vorliegen, sondern eben eins gegen eins. Und in so einem Klageverfahren hat man eben auch ganz oft eben dieses Aussage gegen Aussage, was so klassisch im Zivilprozess nicht heißt. Aber diese Situation hat man eben auch öfter. Und dann muss das Gericht eben die einzelnen Zeugenaussagen, die gegenläufigen Zeugenaussagen der unterschiedlichen Parteien eben würdigen. Das heißt, man schaut, wie glaubwürdig ist der Zeuge, ist die Aussage entsprechend glaubhaft, ist sie widersprüchlich, plausibel, detailliert, wie ist das Verhalten im Prozess? Also wie gesagt, Widersprüchlichkeit ist ein großer Punkt. Das Gericht fragt dann die Zeugen eben sehr, sehr viele detaillierte Fragen und man merkt auch schnell, wenn Zeugen sich abgesprochen haben oder sich plötzlich an Dinge von vor 10 Jahren erinnern, die man sich gar nicht mehr erinnern kann. Und all das muss so ein Gericht eben, was relativ schwer ist, eben entsprechend würdigen und dann am Ende eine Entscheidung fällen und sagen, das geht in die eine oder in die andere Richtung oder die Zeugenaussagen sind eben entsprechend verwertbar und ergiebig.
Die Sorge von vielen ist ja, wenn man weiß, man ist schon in so einer Aussage-gegen-Aussage-Situation, also man weiß, es sind vielleicht sogar nur zwei Parteien vor Ort gewesen, dann ist ja oft die Sorge von einem selber, ja, dann kann ich ja sowieso nicht gewinnen oder der andere kann viel besser auftreten, ist viel argumentativer, kann eh nicht gewinnen. Wie soll man denn reagieren und was soll man dann machen, wenn man Opfer von Falschbehauptung ist?
Ja, zum Glück ist das Ganze ja, wie du davor auch schon dargelegt hast, nicht ganz so dramatisch, gerade auch in Konstellationen, wo nicht so viele Parteien beziehungsweise nicht so viele auf der Gegenseite sind. Das heißt, eine Konstellation, man hat den Äußern, der wird in Anspruch genommen, man hat nicht vier Zeugen, die eidesstattlich versichern, dass es genau so getätigt wurde oder man sich so verhalten hat oder das und das geäußert wurde. So hat vielleicht klassischerweise einfach eine Konstellation der Äußernde, der in Anspruch genommen wird. Oft hat man es ja auch schriftlich, dann ist die Beweislage nicht ganz so schwierig oder die Glaubhaftmachungslage, wenn Dinge im Internet geäußert wurden. Ja, dann hat ja derjenige, der es geäußert hat, weil es ehrenrührige Äußerungen sind, eben die Darlegungs- und Beweislast. So, dann nehme ich dir einfach in Anspruch und sage, unterlass das oder sage dem Gericht, bitte verpflichte den, das zu unterlassen. Und dann hat der natürlich Darlegungs- und Beweislast und dann braucht er schon wirklich viel, um gewisse Konstellationen darzulegen und zu beweisen. Und wenn dort in diesen Konstellationen, die beschrieben werden in den Äußerungen, keine Zeugen vorhanden waren, dann können ihm auch keine Zeugen helfen. Das heißt, dann wird es für ihn auch schwer, die Wahrheit zu beweisen. Da habe ich eigentlich ganz gute Karten. Blöde Konstellationen sind natürlich die, wo Sachverhalte beschrieben werden, wo angeblich viele Personen zugegen waren. Ich war alleine, ich habe keine Zeugen und die lügen alle im Prozess. Ne? Und alle geben eine falsche eidesstattliche Versicherung ab. Dann kann es unter Umständen schon mal passieren, dass ich mit meinen Unterlassungsansprüchen nicht durchdringe. Ja, das hat man aber glücklicherweise in den seltensten Fällen, denn eine falsche eidesstattliche Versicherung ist eine Straftat und viele lassen sich nicht vor den Karren spannen und lügen dann im Prozess. Und die Partei selber, die im Prozess lügt und die Unwahrheit sagt, begeht zugleich Prozessbetrug. Das heißt, Straftaten auf unterschiedlichen Ebenen und das schreckt oft zum Glück zumindest im Zivilprozess ab.
In welchen Fällen ist denn zu einem juristischen Vorgehen zu raten?
Ja, das kommt ganz drauf an, muss man tatsächlich sagen. Also ob man Medien hat, die Äußerungen verbreiten über einen und große Reichweite haben entsprechend und auch natürlich die Möglichkeit haben, Folgeberichterstattung zu machen oder ob man es hier mit Social-Media-Beiträgen zu tun hat, dann kommt es sehr darauf an, schädigen die mich wirklich oder sind es vielleicht unzulässige Meinungsäußerungen, auf die ich adäquat reagieren kann und selber das Ganze wieder gerade biegen kann, sodass es als Boomerang für den Äußernden zurückkommt möglicherweise. Das heißt, all diese Sachen muss ich in Abwägung stellen. Wie schädlich ist es nachhaltig für mich, wenn ich zum Beispiel Unternehmer bin, dann sollte ich mich unbedingt gegen unwahre Tatsachenbehauptungen wehren, wenn die erheblich sind, ja, und mein Geschäft nachhaltig beeinträchtigen. Denn die Dinge sind online, die werden geliked, geteilt, kommentiert, können einfach verlinkt werden, entsprechend sind einfach online, darauf wird Bezug genommen und irgendwas bleibt hängen. Na, dann lohnt es sich schon dagegen vorzugehen. Wenn man aber befürchten muss, dass der Äußernde dann erst recht loslegt, dann muss man für sich natürlich wieder abwägen, ob man den jetzt abmahnt wegen dieser paar unwahren Tatsachenbehauptungen, wenn er in der Lage ist, auch im Rahmen des rechtlich Zulässigen dann massiv rufschädigende, zulässige Meinungsäußerungen über mich zu verbreiten zum Beispiel. Na, und dann dran bleibt erst recht und sich recht. Das muss man abwägen. Es gibt also kein wirkliches Konzept, wo man sagt, ja, hiergegen gehe ich vor und hier nicht. Aber du spielst sicherlich auf den sogenannten Streisand-Effekt an. Du kannst ja mal den Zuhörern erklären, wie es in dieser Konstellation des Streisand-Effekts damals war.
Ja, der Streisand-Effekt ist ein sehr reales Phänomen und das ist nämlich, wenn man versucht, etwas aus der Öffentlichkeit zu entfernen, dann passiert genau das Gegenteil und es wird erst recht bekannt und verbreitet. Also vorher hat noch gar keiner von diesem Fall überhaupt gehört und erst jetzt, weil es vor Gericht kommt, erst jetzt, weil die Presse berichtet, wird es groß. Und es heißt Streisand-Effekt, es geht schon Anfang der 2000er. Barbara Streisand hatte versucht, damals ein Luftbild ihres Hauses aus einem öffentlichen Archiv entfernen zu lassen. Und ehrlich gesagt wusste keiner, dass es dieses Luftbild gibt, keiner kannte dieses Archiv, alles relativ unbekannt. Und erst als sie dann vor Gericht versucht, es zu entfernen zu lassen, erst dann wurde die Öffentlichkeit sozusagen darüber aufmerksam. Und erst dann begannen sozusagen alle zu gucken, ach, wo wohnt die denn eigentlich? Wie sieht denn ihr Haus von oben aus? Und da hat sie sozusagen dadurch, dass sie versucht hat, ihre Privatsphäre zu schützen, genau das Gegenteil bewirkt und die Öffentlichkeit mit reingeholt. Und das ist so dieser ganz schmale Grat.
Genau, ne? Also das, man muss eben immer sehr schauen als Medienanwalt und Presserechtsanwalt, ob man den Mandanten empfiehlt, gegen Äußerungen vorzugehen oder ob es eben als Bumerang zurückkommt und die Presse dann eben Folgebericht Erstattung macht oder eben dadurch erst die Öffentlichkeit davon erfährt, dass man hier mediale Prozesse führt entsprechend und im Verhältnis vielleicht diese Äußerungen dann nicht so schlimm waren wie das, was danach kommt. Ne? Und deshalb schauen wir schon im Einzelfall genau, lohnt es sich dagegen vorzugehen, sind es wirklich ehrenrührige Äußerungen, gegen die man jetzt vorgehen muss oder auch gerade bei Privatsphäreverletzungen und so weiter, schaut man eben, ob man dagegen vorgeht oder nicht, ne? Oder ob man das irgendwie anders regelt oder bei Äußerungen, die der Reputation schaden, schaut man, ob man vielleicht positiv im Rahmen des Reputationsmanagements, der Krisenkommunikation einfach anders agiert und nicht nur mit der Keule dagegen schießt. Also meistens ist es beides, muss man ehrlich sagen. Ne? Man muss es irgendwie moderat handhaben, das äußerungsrechtliche Vorgehen, auf der anderen Seite eben mit Pressemitteilungen und so weiter arbeiten und mit positiver Berichterstattung, die man platziert, damit eben der Ruf des Mandanten, der Mandantin wiederhergestellt wird oder gesichert wird.
Wenn ich mich jetzt als Betroffener dann dazu entscheide, ich will jetzt gerichtlich vorgehen, ich möchte den ganzen ins Recht Werkzeugkasten ausnutzen. Was ist da konkret möglich? Welche Ansprüche kann ich geltend machen? Was steht mir zu?
So meistens hat man ja irgendwie so eine Kombination aus unwahren Tatsachenbehauptungen. Oft hat man auch Verdachtsäußerungen, die sind ja auch sehr schädlich, ne? Dass der Verdacht von Straftaten oder moralisch verwerflichen Handlungen vorgeworfen wird oder in den Medien ist. Dann hat man erstmal Unterlassungsansprüche, die darauf gerichtet sind, dass die Äußerungen in der Zukunft nicht wiederholt werden, wie es geschehen ist. Durch die Erstverletzung hat man ja dann eben auch die Wiederholungsgefahr dieser neuerlichen Rechtsverletzung. Das macht man meistens mit einer Abmahnung und dann relativ schnell auch einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Da gibt es ganz spezialisierte Kammern bei unterschiedlichsten Gerichten, namentlich Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt, München zum Beispiel, aber eben auch mittlerweile an anderen Gerichten gibt es Pressekammern. Man landet bei Online-Berichterstattung dann auch immer beim Landgericht, weil die Streitwerte da über 5.000 Euro sind. Offline landet man manchmal bei Amtsgerichten unterhalb von 5.000 Euro. Und diese Unterlassungsansprüche kann man dann relativ schnell im sogenannten einstweiligen Verfügungsverfahren, im Eilverfahren durchsetzen und bekommt relativ schnell dann eben eine Unterlassungsverfügung, die man dann vollzieht an die Gegenseite und dann müssen die Äußerungen eben unterlassen werden. Und die Unterlassung, die impliziert eben auch die Löschung dieser Äußerungen. Ja? Also nicht nur in die Zukunft gerichtet, sondern eben auch die Beseitigung der inkriminierten Äußerungen. Zusätzlich kann man dann auch zunächst außergerichtlich und wenn das nicht hilft, auch gerichtlich Berichtigungsansprüche durchsetzen, das heißt Richtigstellung, Widerruf und dann würde für einen gewissen Zeitraum eben dieser Widerruf, diese Richtigstellung eben auch mit der entsprechenden Überschrift im Medium stehen. Das wollen viele Mandanten aber nicht, weil die oft in Ruhe gelassen werden wollen, weil die eben auch nicht diesen Streisand-Effekt haben wollen, sondern die wollen, dass es rauskommt. Ne, deshalb beschränkt man sich ganz oft nur auf Unterlassung. Es sei denn, es sind wirklich Äußerungen, die man in der lokalen Presse, und dort sind eben Leute, die lokal irgendwo wohnen, Unternehmer sind, für die ist es dann wichtig, dass die Leser diese Erstmitteilung gelesen haben, dann auch eben die Richtigstellung und den Widerruf lesen, dass man eben rehabilitiert wird gewissermaßen. Aber wenn man eben keine Person der Öffentlichkeit ist, dann möchte man meistens einfach, dass die Dinge gelöscht und unterlassen werden aus Erfahrung. Deshalb auch der Gegendarstellungsanspruch, den man auch hätte bei Tatsachenbehauptungen, den setzen wir als Medienanwaltskanzlei auch relativ selten für Mandanten durch, weil die hatten einen sogenannten Redaktionsschwanz zur Folge. Das heißt, die Medien können auf die Gegendarstellung Bezug nehmen, können zum einen sagen, ja, wir mussten die veröffentlichen, nur deshalb steht die hier, und im Übrigen nehmen wir dazu nochmal Stellung und dann geht das Ganze weiter. Dann bietet man den Medien quasi nochmal eine legitime Plattform, hier zu dem ganzen Mist Stellung zu nehmen. Dann gibt es Schadensersatzansprüche, muss man sagen, die relativ selten zum Tragen kommen. Da braucht man einen kausalen auf die Berichterstattung oder auf die Äußerung zurückzuführenden Schaden, der entstanden sein muss, ein materieller, finanzieller Schaden. Dann gibt es die Geldentschädigung bei besonders schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Die Hürde ist da sehr hoch. Und wenn die Sozial- und Berufssphäre betroffen ist, werden dort nahezu nie Geldentschädigungsansprüche zugesprochen. Wenn wir im Rahmen der Privat- und Intimsphäre sind, dann dort schon öfter. Auch bei schwerwiegenden Verdachtsberichterstattungen hat man die Chance, eine Geldentschädigung zu bekommen, weil eben die Rechtsverletzung oft nicht durch den Unterlassungsanspruch kompensiert werden kann. Und deshalb spricht man dem Opfer dann eben auch mal einen vernünftigen Betrag zu. Siehe Kachelmann auch als Entscheidung, die ich immer gerne anführe.
Und dazu haben wir dann ja noch die strafrechtlichen Möglichkeiten. Also man kann Strafanzeige wegen oder Strafantrag stellen gegenüber Nachrede, Verleumdung oder Beleidigung.
Genau, üble Nachrede hat man eben, wenn man Tatsachen behauptet, die nicht erweislich wahr sind, und Verleumdung, wenn das Ganze wieder besseres Wissen geschieht. Das ist also quasi noch eine Nummer schlimmer. Ja, Felix, der Fall war auf jeden Fall ein spannender Fall, auch in rechtlicher Hinsicht für uns, sowohl äußerungsrechtlich, weil man da in dem Verfahren mit der ebenso spezialisierten Kanzlei auf der Gegenseite sehr viel rechtlich sich ausgetauscht hat, aber am Ende wurde das Verfahren vor allen Dingen auf der prozessualen Ebene der Beweislastverteilung, und die Beklagten sind dem Beweis eben schuldig geblieben, besonders auch, weil dieses Video in der Welt war und die Zeugen eben nichts dazu beitragen konnten, und deshalb sprach alles dafür, dass es sich um unwahre Tatsachenbehauptungen handelt. Und gerade weil die Vorwürfe auch so schwerwiegend waren und die beiden Personen in der Öffentlichkeit standen und das ein großes aktuelles Thema ist seit Jahren, war es eben auch ein wichtiger Erfolg für das Persönlichkeitsrecht. Und deshalb haben wir den hier besprochen und sind froh, dass wir das Verfahren gewinnen konnten und dem Mandanten helfen konnten. Ja, zum Thema Persönlichkeitsrechte haben wir auch auf unseren unterschiedlichen Kanälen sehr viel besprochen. Wir haben einen YouTube-Kanal, dort findet man diverse Videos zu dem Thema und Unterthemen, auch zur Verdachtsberichterstattung und so weiter. Auf der Webseite könnt ihr euch informieren, dort haben wir einen Blog, wo wir auch sehr viele Beiträge zum Thema Verleumdung, Persönlichkeitsrechtsverletzung, Verdachtsberichterstattung, Unterlassungsansprüchen und so weiter öffentlich zugänglich gemacht haben. Deshalb stöbert gern nach, geht auf unsere Website www.gessner-legal.de oder auf unseren YouTube-Kanal und auch gern in die alten Podcast-Folgen rein. Bis zur nächsten Folge. Schön, dass du da warst, Felix. Und bis bald.
Ja, hat mich gefreut. Bis bald.